schon im Spaß gesagt, ich könnte mir hier langsam, es war prophetisch. Ja, ich freue mich, viermal mit euch verbunden zu sein. Es ist immer toll, wenn man an einem Thema dranbleiben kann, wenn man ein Thema aufbauen kann. Und ich bin jetzt sogar fünfmal hier in der Region. In 5 Wochen bin ich dann in Kirchheim-Teck. Das ist ja, glaube ich, eine Stadt weiter hinter euch. Da mache ich auch ein größeres Seminar. So, vielleicht wäre ich doch noch Schwabe. Super. Ja, ich habe so auf dem Herz gehabt, euch mit einem Zitat heute Morgen zu begrüßen. Das ist von Rupert Meldenius. Das war ein Zeitgenosse Luthers. Und dieses Zitat ist entstanden in der Zeit der Nachreformation. Eine Zeit, die sehr bewegt war, wo sehr viel Chaos herrschte, sehr viel Krieg, sehr viel Durcheinander, sehr viel Meinungen und Streitereien. Und er hat etwas sehr Weises gesagt. Und das Zitat ist bis heute, hat an seiner Wichtigkeit nicht verloren. In notwendigen Dingen Einheit. In zweifelhaften Dingen Freiheit. In allem aber die Liebe. Das ist ein Zitat, das hat mich immer wieder auch als Pastor begleitet. Wir kommen immer wieder auf unserer Lebensreise in Situationen hinein, wo wir Fragen haben, wo uns Fragen bewegen. Und es ist dann auch wichtig, so eine Art Kurs zu haben. Wie gehen wir mit verschiedenen Dingen um? Und die Situation damals war auch nicht einfach. Wir denken einfach, die Reformation war so blub durchgewunken. Das war sie eben nicht. Wir haben heute 36.000 protestantische Denominationen und jede beansprucht für sich die Deutungshoheit der Heiligen Schrift. So, das ist menschlich und ich sage mal, Gott hat kein Problem damit. Er wird am Schluss alles zusammenfügen. Wir wollen heute etwas betrachten und auch die nächsten 4 Sonntage, ich weiß nicht, muss ich jetzt hier drauf drücken, jawohl, Gedanken zum Vater unser Gebet. Ich möchte kurz noch mit uns beten. Vater, ich bitte, dass das nicht nur eine Predigtreihe ist, bla bla bla, Aneignung von frommem Wissen. Vater, ich bete, dass du Transformation schenkst, dass du uns zutiefst bewegst, unser Herz verändert, uns Inspiration schenkst, die vom Himmel herkommt, unser Gebetsleben veränderst, Vater, unsere Kommunikation mit dir auf eine neue Basis bringst, Vater. Wir wollen nicht nur technisches Wissen über das Vater uns aneignen, sondern tiefes geistliches Erkennen. In Jesu Namen segne uns jetzt mit einem offenen Herzen, offenen Ohren zu hören und mit dem Herz zu verstehen. Amen. Wir wollen einen tiefen Blick mal reinwerfen in das Vaterunser und ich möchte es nicht theologisch tun, sondern es soll sehr praktisch sein. Ich möchte, dass wir am Schluss einfach sagen, wow, das habe ich so noch nie gesehen und dass ihr am Schluss, wie ich auch, als ich mich damit beschäftigt habe, inspiriert seid, nochmal ganz anders zu beten. Wir werden nicht nur über das Vaterunser Gedanken austauschen, sondern über das Beten schlechthin. Aber das Vaterunser ist wohl in allen christlichen Konfessionen das Gebet, was wohl am meisten bekannt ist, gesprochen wird. Die am meisten bekannteste Textpassage auch bei Nichtchristen aus der Bibel. Und trotzdem muss man sagen, wird wohl kaum ein Gebet so gedankenlos und oft so sinnleer dahergeplappert wie das Vaterunser. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele von euch haben vielleicht schon auf Weihnachtsgottesdiensten, Beerdigungen oder in Kirchen diesen Satz gehört. Lasset uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Murmel, 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 murmel. Alle senken devot das Haupt, ne? Und murmeln das Vaterunser runter. Und es ist für mich immer interessant, selbst wie kirchendistanzierte, ausgemachte Atheisten beim Kommando lasset uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat, mitbeten. Und so denke ich, entstand auch oft der Eindruck, Gott im Himmel ist jemand, der es braucht, dass wir ihm eine Art frommes Gedicht aufsagen. Ein Gedicht, das, wenn wir es sogar mehrfach hintereinander aufsagen, sogar verwendet werden kann, um moralische Schuld abzubezahlen. Bete 30 Vater unser und der Herr wird dir vergeben. Das ist jetzt ein bisschen lustig, aber da steckt auch ein ganzer Batzen Wahrheit drin. Und das ist gut, von Zeit zu Zeit immer wieder mal sich selbst zu hinterfragen. Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Warum tun wir, was wir tun? Du hast heute Morgen toll die Frage gestellt, warum bist du eigentlich hier? Warum bist du hier heute Morgen? Es ist gut, mal zu hinterfragen, warum gehe ich sonntags in den Gottesdienst? Warum bete ich? Warum mache ich dies und das? Immer wieder hinterfragen, was ist denn mein Urmotiv? Was steckt denn dahinter? Tue ich es aus Gewohnheit? Tue ich es aus Angst? Oder tue ich es aus tiefer Herzensüberzeugung und Liebe? Ich bin überzeugt, dass Jesus, als er seinen Jüngern das Vaterunser nahebrachte, dass Jesus gar nicht mal ein vorformuliertes, nachzusprechendes Gebet gedacht hat, sondern dass das Vaterunser vielmehr eine Art Fahrplan ist, wie wir mit Gott, unserem Vater, sprechen können. Also eine Art Fahrplan und nicht ein vorgefertigtes, frommes, nettes Gedicht, wo Gott sagt, das hast du aber sehr schön aufgesagt. Es ist so, dass menschliche Religiosität es immer wieder schafft, die Hauptsache zur Nebensache zu machen. Und ich glaube, dass Jesus mit dem Vater Unser etwas viel Tieferes uns schenken wollte. Und wir haben gesagt, oh, tolles Gebet, wir lernen das auswendig und gut ist. Und das war's dann. Viele Dinge im Glauben sind als Zeichen gedacht, als Finger, der zum Ziel zeigt. Und was wir oft machen, ist, wir beten den Finger an, anstatt zum Ziel zu gehen. So war auch Jesus immer wieder konfrontiert, zum Beispiel auch den Sabbat richtig zu stellen, zu sagen, hey Jungs, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Wir müssen uns immer wieder hüten, unseren Glauben an Äußerlichkeiten festzumachen oder unseren Glauben auf Äußerlichkeiten zu reduzieren. Und das führt uns zu der Identitätsfrage, die wir uns auch heute Morgen stellen wollen. Wer ist Gott für dich? Nimm dir mal eine Minute Zeit, diese Frage dir zu stellen. Wer ist Gott für dich? Wer bist du für ihn? Haben wir so verschiedene Bilder. Ist Gott der alte, weißbärtige Nikolaus-Typ, der exakt Buch führt, der dir mehr Angst macht, als Frieden bringt? Oder ist er jener liebende Vater, der voller Güte auf dich schaut? Ist Gott ein Wesen für dich, das zufrieden ist, wenn du ihm gedichtartig religiös eingefärbte Worte und Satzbausteine aufsagst, das Ganze noch in beschwörendem und weinerlichem Tonfall, nett garniert mit Oh und Ah oder Oh Halleluja einschieben? Frag dich mal. Oder ist Gott dein Papa und Freund zugleich, der sich freut, wenn du mit ihm unverstellt und ganz normal sprichst, so wie dein Schnabel gewachsen ist, schwäbisch, badisch, sächsisch. Wenn du vielleicht manchmal nur schweigend vor ihm sitzt, weil dir einfach die Worte fehlen, vor Schmerz, vor Freude, vor Kummer, und er hört dich trotzdem. Ich bete sehr oft schweigend. Und ich weiß, da fließt was, da fließt total was. Ich bin zutiefst überzeugt, dass diese Annahme richtig ist. Gott ist dein Vater und Freund und kein Santa Claus. Er sehnt sich nach einer unverstellten und authentischen Beziehung zu dir. Und genau aus dieser Perspektive wollen wir das Vaterunser-Gebet in den nächsten 3, 4 Sonntagen intensiver betrachten. Und es vielleicht in Zukunft für uns ganz anders verwenden. Schauen wir zunächst mal kurz über die Entstehungsgeschichte drüber. Wie ist das denn so entstanden? Also nicht theologisch, sondern so vom Bibeltext her. Es begab sich, dass er, Jesus, an einem Ort betet, und als er aufhörte, sprach einer der Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Und jetzt kommt ein interessanter Nebensatz. Wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Manchmal sind es so die Nebensätze, die wir so elegant überlesen, die uns tiefe Einblicke gewähren. Für mich ist interessant, es gab hier eine Motivation jenes Jüngers oder der Jünger, Offensichtlich hatten sie gesehen, hey, der Johannes, der hat da so eine Gebetsformel und die beten das nach, die Jünger, und das ist so richtig cool. Und was haben wir? Wir haben gar nichts. Uns fehlt so eine Art Freistellungsmerkmal. Wir brauchen auch ein Markenzeichen. Jesus, kannst du uns nicht auch so ein Special-Gebet lehren? Es ist interessant, wenn du die Jünger mal so betrachtest, was für Burschen die waren. Da war ja einmal ein Mann, der hat einen Dämon ausgetrieben und dann haben sie das gesehen und der hat sich erlaubt, müsst ihr mir vorstellen, hat sich erlaubt, den Namen Jesu zu benutzen. Und dann haben sie gesagt, Moment mal, also wir können nicht feststellen, dass du hier in unserer Mitgliedsliste bist, in unserem Jesusverein. Wie kannst du es wagen, den geschützten Namen Jesu zu verwenden, um Dämonen auszutreiben? Du gehörst nicht zu uns. Kennt ihr die Geschichte in der Bibel? Und Jesus sagt, wie könnt ihr es ihm verbieten? Keiner, der schlecht von mir redet oder der in meinem Namen Dämonen austreibt, kann alsbald schlecht von mir reden. Jesus wehrt sich gegen diese Freistellungsmerkmale, gegen diese Abgrenzungsmerkmale. Und so ist es wichtig, damals muss man wissen, in der Zeit, in der Jesus lebte, galt als ein Gradmesser der Frömmigkeit wohlklingende, salbungsvolle Gebete möglichst öffentlich daherzusagen. Und so beginnt Jesus, bevor er das Vaterunser-Gebet ausspricht, erstmal einen Bogen zu schlagen in Matthäus 6, 5 und den Jungs zu erklären, was Gebet eigentlich im Kern bedeutet. Und das lesen wir mal. Jesus sagt, wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die Schauspieler, die sich gerne in die Synagoge und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Das war damals absolut üblich. Und es ist auch heute noch manchmal so, in manchen Gemeinden und Gruppen und Hauskreisen kennt man dann so Leute, die dann nur darauf warten, dass gebetet wird. Und dann, boah, kommt ein Schwall. Und du denkst, oh. Sie stellen sich hin, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, mit dieser Ehrung haben sie ihren Lohn schon kassiert. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der in das Verborgene sieht, Gott sieht in dein Verborgenstes Innerstes hinein, das ist die Aussage. Er hört dich auch, wenn du nichts sagst, wenn du nur stöhnst oder vor Freude kaum ein Wort rausbringst, hört er dich trotzdem. Er sieht in dein Verborgenes hinein. Dann wird dein Vater, der in das Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten soll der nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Bla, 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 bla. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Und jetzt kommt dieser Hammersatz. Denn dein Vater weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Das sollten wir uns mal reinziehen. Ja? Wir haben heute vielleicht kein Problem mit öffentlichen Gebeten, die wir aufsagen. Aber wir haben oftmals auch ein Problem mit Plappern, mit vielen Worten. Wir vergessen immer wieder, dass unser himmlischer Vater bereits in uns lebt. Manchmal, wenn wir so Gebetsversammlungen haben, auch bei uns in der Gemeinde, da gibt es noch so Spezialisten, wo du denkst, oh, das weiß doch Gott alles. Viele Worte. Gott weiß, wer du bist. Er kennt jede Regung, jedes Gefühl in dir. Er weiß, wie viel Glauben und Unglauben du hast. Du musst ihm nicht alles bis ins Detail hinein erklären. Und dann noch möglichst mit frommen O und A und Halleluja ausschmücken. Lesen wir mal im Psalm 139, wie nahe Gott uns eigentlich ist. David hat das voll kapiert. Ne? Ob ich sitze oder stehe, du Gott weißt es. Du kennst meine Gedanken von Ferne. Ob ich ruhe oder gehe, du prüfst es. Mit allen Wegen bist du vertraut. Gott sieht dich sogar auf dem Klo. Noch ehe das Wort auf meiner Zunge kommt, hast du es schon gehört. Bevor du etwas sagst, weiß Gott schon, was du sagst. Von allen Seiten umschließt du mich. Gott ist nicht da oben, nicht da unten, nicht an der. Er umgibt dich vollkommen. Du bist in Christus. In Gott. Paulus sagt es, in ihm leben wir, in ihm sind wir verwoben, in ihm haben wir unser Sein. Von allen Seiten umschließt du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Das sollten wir uns bewusst machen, wenn wir beten. Und David bringt es wunderbar auf den Punkt. Das ist zu wunderbar, dass ich es begreife, zu hoch, dass ich es verstehe. Wohin kann ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Du hast mich schon gesehen, als ich noch ein Embryo war. Und in dein Buch waren sie alle geschrieben, alle Tage, die gebildet waren, noch ehe der erste begann. Du kannst Gott niemals überraschen. Du kannst Gott niemals enttäuschen. Er kennt dich von Anfang an bis zum Ende. Er weiß um alles in dir, um dir. Und deswegen kannst du eigentlich auch im Gebet völlig entspannt mit ihm wie mit einem Freund, einem Papa reden. Und wenn dir die Worte fehlen, dann sag einfach, oh Gott, mir fehlen die Worte, aber du weißt genau, was ich meine. Deshalb müssen wir verstehen, nicht die Menge unserer Worte oder der religiöse Wohlklang unserer Worte bewegt Gott, sondern was ihn bewegt, ist dein kindliches, einfaches Vertrauen und dein Verständnis dieser Vorstellung von ihm, dass er allgegenwärtig ist. Und es ehrt Gott viel mehr, wenn du gerade so wie du bist, ungeschminkt, verzaust, verludert vor ihn kommst. Ne? Gepackt vielleicht von Schuld, vom Kleinglauben geschüttelt. Und dass du trotzdem zu ihm kommst und sagst, Papa, mir fehlt momentan sogar der Glaube, dir zu glauben. Mir fehlt der Glaube, dir zu vertrauen. Ich habe es gerade wieder mal tonnenweise vermasselt, aber ich komme trotzdem vor dir, ich brauche jetzt deine Hilfe. Das ehrt ihn. Das ehrt ihn total. Und nicht erst mal Zähne putzen, Fingernägel sauber machen, geistig, Schminke auftragen, Haare kämmen, dann, oh Herr. Gott weiß doch ganz genau, wo du gerade stehst und was mit dir los ist. Deswegen unser Tun kommt aus dem Sein. Wie du betest, zeigt, wie du dich selber siehst, wie du dich siehst und wie du Gott siehst. Also dein Gebet zeigt, wie du dich selber siehst und wie du Gott siehst. Und deswegen denk nochmal darüber nach, wie betest du? Was bewegt dich beim Gebet? Wo wäre es vielleicht mal dran, einfach ein paar Grad zurückzufahren und auf normale Betriebstemperatur zu kommen und der zu sein, der du wirklich bist. Schauen wir uns mal das Vaterunser als gesamtes Gebet an. Das haben wir gerade gemacht. Jesus sagt dann zu den Jüngern, so sollt ihr oder könnt ihr beten. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Das ist übrigens für mich die gigantischste Passage im ganzen Vaterunser, da werden wir nächsten Sonntag drüber sprechen. Unser täglich Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch so eine Autsch-Passage. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir werden jetzt in den nächsten 4 Sonntagen diese einzelnen Passagen genauer betrachten. Was bedeuten sie? Was steckt da eigentlich dahinter? Und dann werden wir feststellen, dass es hier eigentlich gar nicht sich um ein Gebet, das wir aufsagen, handelt, sondern um eine Art Gebetsfahrplan. Beginnen wir heute mal mit dem ersten Satz, unser Vater im Himmel. Damit fängt dieses Gebet an. Ich möchte hier zuallererst mal in ein frommes Fettnäpfchen heute Morgen reinsteigen. Ich liebe es, in Fettnäpfchen zu steigen. Ist euch schon mal bewusst geworden, wie viele unserer Lieder und Gebete nicht an den Vater gerichtet sind, sondern an Jesus? Und wie wenig oft an den Vater. Lass es mal sinken, Fettnäpfchen. Ist es nicht interessant, dass das Gebet, das uns Jesus lehrt, Vater unser heißt und nicht Jesu unser? Es ist interessant, mal darüber nachzudenken. Da hat sich nämlich bei uns was eingeschlichen in unserer protestantischen Kultur. Ich sage nicht, dass das dramatisch schlimm ist, Aber es ist gut, mal darüber, hoppla, nachzudenken. Schauen wir, was Jesus in Johannes 20, 17 sagt. Er sagt, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu deinen Brüdern, spricht zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jesus spricht von seinem Gott und Vater, oder besser gesagt, in den er zurückkehrt. Ich komme aus dem Vater und ich gehe zum Vater. Das berührt die unendlichen Geheimnisse der Trinität und das berührt das Thema in Christus. Ich glaube, ich habe hier schon mal kurz drüber gesprochen, was es heißt, in Christus zu sein. Ich habe da ein ganzes Seminar jetzt in Österreich eine Woche gemacht, das war so tief. Schauen wir mal kurz die Trinity an nochmal. Die Trinität ist der dreieine Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn wir vom Vater reden, dann ist immer die gesamte Trinität gemeint, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Deswegen, wenn wir zum Vater beten, beten wir sowohl zu Jesus als zum Heiligen Geist, als auch zum Vater. Der Vater ist das Gesamte. Deswegen sagt Jesus, ich komme aus dem Vater, ist aus der Trinität rausgetreten. Gott wurde Mensch, lebte als Mensch unter uns und als Mensch betete er zum Vater. Aber dann geht er wieder zurück und deswegen lehrt er uns, nicht Jesu unser zu beten, sondern Vater unser zu beten. Und wenn wir Vater unser beten, beten wir automatisch auch zu Jesus. Das ist nur ganz kurz, ich kann es von der Zeit her nicht weiter ausdehnen, vielleicht können wir das nächstes Mal nochmal dran sagen. Ich sage es mal, man kann es sehr gut mit Wasser vergleichen, H2O. Wasser gibt es in drei verschiedenen Daseinsformen, ne? Eis, Dampf und flüssig. Und es bleibt immer H2O. Nochmal, ich sage das nicht als einen Vorwurf oder dass du jetzt schämen musst oder furchtbar oder dass es eine Art Häresie wäre, zu Jesus zu beten und zu singen. Aber wir sollten uns auch darüber vielleicht mal Gedanken machen. Wer ist der Vater für dich? Fragen wir uns mal, warum kam Jesus eigentlich, warum wurde Gott Mensch in Christus und was war eine der zentralen Aufgaben von Jesus? Wir sind, besonders als Protestanten, sehr stark auf die Sünde und den Opfertod am Kreuz fixiert. Das ist für uns, da haben wir einen Tunnelblick bekommen, das ist die Kernsendung von Jesus. Aber die Sendung von Jesus war viel, viel größer, das war ein Teil seiner Sendung. Der andere und eigentlich hauptsächliche Teil war, den Vater bekannt zu machen, seinem Volk, das den Vater aus den Augen verloren hatte. Schon die Formulierung Jesu, Gott als Vater zu bezeichnen, war für die meisten frommen Juden Gotteslästerung. Sie wollten ihn steinigen dafür, weil sie sofort erkannten, ja, wenn du sagst, Gott ist dein Vater, dann bist du ja sein Sohn und behauptest, Gott hat Kinder. Die haben das gleich verstanden, ne? Zur Lebzeit Jesu klaffte ein riesiger Abgrund zwischen Gott und den Menschen. Eine Distanz, die Gott nie gewollt hatte. Sondern menschliche Religion ein falsches Gottesverständnis. Überall, wo in Religion Gott in die Ferne gerückt wird, geht es darum, Menschen zu manipulieren und die Priesterschaft dazwischen zu schieben. In den Augen der meisten Juden lebte Gott im Tempel, im Allerheiligsten, weit, weit weg, abgeschieden in einer Kammer, die für niemanden zugänglich war, außer für den hohen Priester. Und in dieser Zeit kam Gott in Christus als Mensch mit dem Ziel, sein Bundesvolk zu zeigen, hey, euer Gott ist nicht der distanzierte Jahwe da irgendwo weit draußen, sondern ein liebender Vater. Darum fängt es Vater unser an. Mit Vater unser, der du bist im Himmel, nicht Herrgott unser, der du bist im Himmel oder Jahwe, der du bist im Himmel oder Unaussprechlicher, der du bist im Himmel. Es war Jesus wichtig und Gott wichtig zu sagen, ich bin der Papa, der Vater. Der Kernauftrag Jesu war das Zerrbild eines distanzierten, in Heiligkeit erstarrten und an endlosen Geboten interessierten Gottes zu zerbrechen und das wahre Herz Gottes, nämlich sein Vaterherz, zu offenbaren. Und das Wesen Gottes war geprägt von skandalöser Gnade, Vergebung und Barmherzigkeit. Und das hat Jesus gelebt. Und das hat ihm den Ärger, den Zorn und die Wut der Frommen eingebracht, weil er mit den Sündern Gemeinschaft hatte. Und das war das, was Gott gesucht hat. Ich bin gekommen, das Verlorene zu finden und nicht das Fromme. Und Jesus bringt es wunderbar auf den Punkt in Johannes 14, 17, wo die Jünger ihn sagen, hey, zeig uns den Vater. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, sagt Jesus, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Was Jesus sagen wollte, schau mal, so wie ich lebe, was ich tue, was ich mache, zeigt, wer der Vater wirklich ist. Schon jetzt erkennt ihr ihn, habt ihn bereits gesehen. Er hat nochmal, Philippus, zeige uns den Vater. Er hat es immer noch nicht kapiert, das genügt uns. Was Philippus wollte, war so eine theologische Erklärung, die man nett begreifen kann, die man in eine viereckige Box stecken kann, kapieren kann. Aber Jesus sagt wieder, solange bin ich bei euch und du kennst mich immer noch nicht, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich demonstriere den Vater. Und das, was ich euch gezeigt habe, ist wichtig vom Vater zu erkennen. Alles andere interessiert gar nicht. Und mit der einleitenden Anrede, unser Vater im Himmel, wird der Grundstein eines jeden Gebetes gelegt. Was Jesus meinte, ist, dass er das Wesen seines Vaters widerspiegelte, die Art, wie er mit den Menschen umging, besonders mit den Außenseitern der frommen Gesellschaft, wie er Barmherzigkeit und Vergebung lebte, selbst mit den Feinden seiner Sendung. Das zeigt, wer der ewige Vater wirklich ist und wie wenig wurde davon weitergegeben. Bis heute. Wir leben immer noch im Ja-Aber-Evangelium. Gott ist gut, aber. Das Evangelium ist schön, die ersten 5 Minuten, bis das Kleingedruckte nachgereicht wird. Schaut mal, die beiden verlorenen Söhne, der ältere Sohn war ein gutes Beispiel dafür eines verzerrten Gottesbildes. Er wollte im Gegensatz zum Jungen alles richtig machen. Aber in seinem Bestreben, alles richtig zu machen, hat er sich immer mehr vom Vater distanziert und von seiner Rolle als Sohn distanziert. Er hat seine Identität völlig verloren. Am Schluss sah er sich nur noch in der Rolle eines Sklaven, eines Dieners, der nicht wusste, was ihm gehörte, der nicht wusste, dass er jederzeit Party hätte machen können. Und sein Vater war nichts weiter als ein sturer, alter Befehlsgeber. Das war sein Vaterbild. Und er war nicht fähig zur Liebe, er war nicht fähig zur Vergebung, er war nicht mehr fähig zur Freude. Das ist das, was ein verzerrtes Vater- und Gottesbild aus uns Christen auch in weiten Teilen der Christenheit gemacht hat. Bitter, süß-saure, verkrampfte Gestalten. Und Jesus fordert uns mit dieser Einleitung des Vaterunsers auf, Vater unser, der du bist im Himmel, zu bedenken, zu wem beten wir, an wen glauben wir? Und jedes Gebet mit dieser Identität zu beginnen, ich bin ein geliebtes Kind, ich bin ein Kind meines himmlischen Vaters. Vielleicht ahnen wir schon jetzt, welche Tiefe dieses Gebet hat und dass es weitaus mehr ist als ein frommes Gedicht, das wir runterbeten sollen, sondern vielmehr eine Landkarte des Herzens Gottes, wo er sich selbst vorstellt als liebender Vater. Denk mal darüber nach, wenn du betest. Zu wem betest du? Vater unser, der du bist im Himmel. Du betest zu einem Papa, der dich versteht. Das, als ich das kapiert habe, das hat mich so kolossal in meinem Innersten erleichtert. Ich muss mich nicht mehr verstellen. Auch wenn ich es mal total versemmelt und verbockt habe, und das passiert mir immer noch recht oft, dann kann ich jederzeit zu ihm kommen. Weil, warum soll ich nicht kommen? Warum soll ich mich in der Ecke stellen und warten eine Woche lang, bis ich wieder meine Probleme unter den Füßen habe und dann darf ich kommen? Wie Adam und Eva, die sich versteckt haben im Wald und Feigenschürzen gemacht haben und gesagt haben, jetzt können wir doch wieder miteinander Gemeinschaft haben, ne? Das ist Quatsch. Gott wartet, gerade dann, wo du es richtig versemmelt hast, darauf, dass du sofort zu ihm kommst. Er sieht dich ja anyway. Er wartet, dass du kommst, wenn du voller Kleinglauben bist. Was hat der Vater des kranken Jungen gesagt? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dieses Gebet hat Jesus erhört. Manchmal gibt es einfach Tage, da komme ich auch zu Gott und sage, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist das schönste Gebet. Wir sind oft voller Unglauben. Manchmal haben wir keinen Glauben. Aber Gott weiß es doch. Und weißt du, dass es ihn, guck mal, wenn deine Kinder zu dir kommen und sie sind gottenehrlich, dann ehrt dich das doch, wenn du einigermaßen normal tickst. Als wie wenn sie zu dir kommen und führen ein Schauspiel vor dich auf und du durchschaust dieses Schauspiel und du fragst dich dann eigentlich, warum sind die nicht ehrlich zu mir? Warum verstellen die sich vor mir? Was habe ich falsch gemacht? Versteht ihr, was ich meine? Vater unser, der du bist im Himmel, damit fängt das Gebet an und damit sollte jedes eurer Gebete beginnen. Du betest zu deinem Vater, du sprichst mit deinem Vater. Manchmal schweigst du dich aus mit deinem Vater und du betest trotzdem. Ich gehe manchmal eine Stunde spazieren und ich wechsle kein Wort mit dem Vater, aber mein Herz betet. Das ist das, was Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Damit ist nicht gemeint, bla 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 bla, das könnte ich jetzt noch sagen, da. Sondern es ist dieses Verbundensein im Herzen. Das stellt sich ein mit der Zeit, du spürst diese Verbindung total. Und dann hörst du ihn manchmal reden und das ist so ganz anders. Manchmal sagst du nur ein Wort und er hört dich. Ich erfahre so viel Praktisches im Alltag, bis hin zu Schrauben, die klemmen, wenn du irgendwas... Und dann sage ich, oh Herr, und blub, und dann kommt eine Idee, wie du es machen kannst und zack. Ich rechne in den kleinsten, albernsten Dingen des Alltags mit meinem Vater. Da rede ich mit ihm, da beziehe ich ihn ein. Und da sind wir ein Team, wir sind Freunde. Ich möchte abschließen noch einmal, dass wir das gemeinsam nochmal lesen. Bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Egal wie du unterwegs bist, egal wie du gerade drauf bist. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Unkonditionell. Würde jemand unter euch, dem sein Kind ein Stein geben, wenn es ihm nur ein Stück Brot bittet? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Ich meine, vorausgesetzt, du tickst normal. Selbst wenn sie dich vorher geärgert haben, wenn sie, also mir geht es oft so mit meinen Kindern, meinen Enkelkindern sowieso, oh, unwiderstehlich. Ne? Würde ihr denn eine Schlange geben, wenn es ihnen um einen Fisch bittet? Das geht gar nicht. So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, dann gebt sie ihnen auch. Wie viel mehr wird dein Vater im Himmel dir Gutes geben, wo du ihn bittest? Dein Vater im Himmel. Lasset uns beten, Geschwister. Okay, wir wollen noch kurz beten miteinander. Vater, ich bete, dass du diese Sequenz über deine Person, über dein Wesen, die mit dem Gebet so untrennbar verknüpft ist, in unser Herz hineinfüllst. Ich bitte dich, dass du uns voller Liebe und Güte und Freundlichkeit überführst, Vater, wo wir vielleicht eher in einer geschäftsmäßigen Beziehung mit dir gelebt haben, in einer religiösen Beziehung, in einer von Angst und Furcht getriebenen Beziehung. Vater, schenk uns neu dieses kindliche, naive Vertrauen, egal wie schmuddelig und dreckig wir gerade sind, vor dich zu kommen. Unverstellt vor dich zu kommen. Ob wir Glauben haben, viel oder wenig, ob wir sogar im Moment massiv an dir zweifeln. Vater, wir müssen kein Make-up auftragen, keine Cremes, um sie uns schön zu machen vor dir. Du siehst durch unser Herz hindurch auf den wahren Grund. Du hast uns erwählt in unserer Schwachheit, um aus unserer Schwachheit Stärke zu machen. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du hast das gute Werk in uns angefangen, du wirst es auch vollenden. Vater, und darauf wollen wir vertrauen. Ich möchte dich ermutigen, lass los, da wo du immer noch beschäftigt bist, vor deinem frommen Spiegel zu stehen und Kosmetik zu machen, dich immer wieder neu zu erfinden. Komm so, wie du bist. Komm so, wie du bist zu ihm, auch jetzt. Bring deine tiefsten Herzenswünsche vor ihm hin. Es geht nicht um deine moralische Würdigkeit. Du kannst nicht bezahlen. Aber lass dich überraschend umarmen, auch wenn es manchmal wehtut. Lass dich beschenken, auch wenn es manchmal beschämend ist. Aber das ist gerade die Scham, die Gott möchte, die kommt, wenn wir erkennen, dass wir trotzdem Geliebte sind. Diese Scham transformiert uns. Diese Erfahrung einer unkonditionellen, unkäuflichen Liebe, die der Vater für dich hat. Segne uns, Papa. Lass dein Wort tief in uns reinfallen. Lass es wie Sauerteig arbeiten und wirken in den kommenden Tagen. Und schenk uns greifbar, spürbar, fühlbar, messbare Erfahrungen deiner Güte. In dem kostbaren Namen Jesu beten wir und danken dir. Amen.